Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu Tischlein deck dich. Ich muss mich entschuldigen für die lange Pause. Ja, das war natürlich unentschuldbar. Und ich kann da nur sagen, das hat auch nicht gut getan. Ich habe damit sozusagen mein Begehren kompromittiert, wie Lacan sagen würde, weil natürlich mein Begehren die ganze Zeit war zu podcasten. Ich habe es mir noch nicht eingestehen können und konnte einfach nicht losreden. Ich weiß gar nicht warum. Es ist einfach manchmal so eine Schwermut, die einen ergreift. Und gerade bei den letzten Themen, die wir da hatten, mit der Liebe, das geht ein bisschen ins Mark. Das, da muss man erstmal Zeit gewinnen, um das zu verarbeiten. Aber deshalb machen wir heute gleich mal weiter. Ja, es geht brutal weiter hier mit Sex. Otto Weininger oder die Frau existiert nicht. Der Koitus, der Phallus, alles kommt drin vor. Alles ist so, so vulgär, so, ja, viel zu nah, viel zu real, viel zu blutig. Aber ich kann da nichts machen, das ist mein Schicksal. Mir ist einfach dieses Buch hier in die Hände gefallen von Slavoj Žižek und apropos mir gerade auch noch das andere Buch von Robert Pfaller wieder in die Hände gefallen, Zweite Welten. Das war so interessant mit der Liebe und mit dem Betrug, Fremdgehen und so weiter. Deshalb war ich hier wirklich erschüttert, dass ich es noch nicht mal zu Ende gelesen hatte. Ich bin ja gerade mal in der Mitte und muss das schnell nachholen, damit ich dann auch weiter darüber podcasten kann. Gerade letztes Wochenende ergab sich dann eine interessante Diskussion mit Freunden, wo einer meinte, ja, der Betrug in einer Paarbeziehung, der sollte eigentlich mit der Todesstrafe geahndet werden oder zumindest sollte man dann vogelfrei sein. Das sollte dann doch schon möglich sein. Vogelfrei, also wer betrügt in einer Beziehung, in der klar abgemacht ist, diese Beziehung beruht auf Treue, der macht sich damit zur Non-Person und sollte ausgestoßen werden aus der Gemeinschaft der moralisch Rechtschaffenden. Das war nur so die Argumentation am Wochenende und da wurde mir auch nochmal klar, wie recht Faller da auch hat hier mit seinem Satz, ja, die Jungen von heute sind einfach nicht mehr in der Lage, rebellisch und schonungslos die Dinge zu betrachten. Sie wollen nur faires Obst, faire Kleidung, sauberes Obst und traditionelle Liebesbeziehungen, wo ganz klar ist, die Treue, die wird eingehalten. Aber das nur als kurzer Rückgriff auf die letzten Themen so. Und wir müssen unbedingt weitermachen mit Faller. Auch so ein schöner Name, der schon an den Phallus erinnert. Deshalb heute mal der Phallus im Zentrum unseres Genießens, meines Redegenusses und eures Hörgenusses. Das phallische Genießen, interessantes Thema. Jedenfalls, Slavoj Žižek schreibt hier in seinem Buch, was so eine Sammlung von 6 Essays ist, sehr interessant. Erst der erste Teil widmet sich der Erotik, der zweite der Politik, wobei beides so ein bisschen verschwimmt. Der Titel des Buchs lautet Die Metastasen des Genießens, 6 erotisch-politische Versuche. Also 6, die Zahl, meine ich, ja. Also 6 Essays haben wir hier vor uns und hier bin ich so beim zweiten oder dritten Essay, weiß gar nicht, Otto Weininger oder die Frau existiert nicht. Otto Weininger, wer war das? Er hat ein Buch geschrieben, Geschlecht und Charakter, so ungefähr vor 100 Jahren, das war damals ein wirklicher Renner. Hier schreibt Žižek, Geschlecht und Charakter führte die Leselisten der verwirrten Jugendlichen an in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Es lieferte eine Antwort auf die Fragen, von denen ihr stürmisches Innenleben gequält wurde. Es ist leicht, diese Antwort als antifeministisch, antisemitische Vorurteile zu diffamieren. Aber Žižek sagt hier, nein, wir müssen uns das wirklich genauer anschauen. Und warum? Weil die Position, aus der Weininger spricht, so authentisch ist, sagt Žižek. Es ist so authentisch und er analysiert schonungslos, was er da vorfindet. Nur war er eben auch nicht ganz bereit, die Schlüsse vollends zu ziehen aus seinem Denken. Und das, so Žižek, ist der Grund, warum er sich dann mit 24 Jahren selbst ermordete, weil er feststellte, nachdem er dieses Buch geschrieben hatte und die Frau darin so diffamiert und so, wir werden es gleich behandeln, die Frau jedenfalls, darin so runtergemacht hat, weil Žižek sagt, sein Denken, das Denken Weiningers führt eigentlich dazu anzuerkennen, dass die Frau das Subjekt ist, dass die Frau wirklich das selbstbestimmte, freie Subjekt par excellence ist im Gegensatz zum Mann und dass nicht der Mann der freie, selbstbestimmte Handelnde ist, sondern wir das umdrehen müssen. Und genau das erkennt er darin in Weiningers Schrift. Und dann sagt er, durch den Selbstmord ist Weininger dieser Schlussfolgerung entgangen. Das war sein einziger Weg. Sein Weiningers Alternative lautete also nicht Leben oder Tod, sondern Wissen oder Tod. Er konnte vor dem Wissen nur durch den Tod fliehen. Da schreibt Žižek, der Tod ist auch die einzige Verdrängung ohne Rückkehr des Verdrängten. Gut, muss man wissen, Žižek beschäftigt sich viel mit Lacan, dem Psychoanalytiker. Lacan sagt immer, das Verdrängte kehrt wieder. Wenn ich zum Beispiel mein bestes Beispiel, der Fernsehturm in Berlin, ja, da, wir kennen ihn ja alle, den Fernsehturm am Alex, oben diese große Kugel, und darin spiegelt sich im Sonnenlicht, sieht man da so ein Kreuz, wenn die Sonne scheint, so durch die Spiegelung, durch das Gewölbte, erscheint dort ein Kreuz, und den DDR-Herrschern war das natürlich nicht geheuer, die haben das natürlich, fanden das gar nicht so gut, als sie das gesehen haben, der Fernsehturm wurde eingeweiht, deshalb der Architekt wurde ausgeladen, und das ist doch ein perfektes Beispiel für Lacans Dogma, dass das Verdrängte immer in irgendeiner Form wiederkehrt. Aber ich schweife schon ab. Jedenfalls sagt Žižek nur nein. Der Tod ist die einzige Möglichkeit, etwas zu verdrängen, ohne dass das Verdrängte wiederkehrt. Gut, wir wissen es nicht genau. Aber jedenfalls war Weininger hier wohl erfolgreich in seinem Verdrängungsversuch. Und was wollte er da eigentlich verdrängen? Wir müssen also Einstein in diese Schrift mit dem Namen Geschlecht und Charakter. Für Weininger, so schreibt Žižek, ist die sexuelle Differenz in der ontologischen Opposition von Subjekt und Objekt von aktivem Geist und passiver Materie begründet. Die Frau ist ein passives, beeindruckbares Objekt und sie ist vollständig dominiert von ihrer Sexualität. Die Frau, sagt er also, ist so sexbesessen, die kann an nichts anderes denken. Ihr ganzes Wesen besteht im Grunde nur aus Sex, aus dem Verlangen danach vom Phallus, also Phallus, der Penis, der erigierte, das Symbol der Fruchtbarkeit, also vom Phallus durchdrungen zu werden. Das ist das Einzige, woran die Frau denken kann. Und der Mann dagegen, der ist ein tiefes spirituelles Wesen. Er ist in der Lage, wirklich ethisch zu handeln, seine Handlungen abzuwägen und einfach sich selbst zu verwirklichen, wie man heute sagen würde, zu sagen, ja, ich habe da eine Bestimmung in der Welt, ich bilde mir eigene Gedanken, ich habe ein spirituelles Wesen, das über das rein Materielle hinausgeht. Das ist die Substanz des Mannes, wohingegen die Frau so von der Sexualität eingenommen wird, dass da kein Platz für anderes mehr ist. Aber wir müssen mal reinlesen in das Original von Weininger, das ist nämlich sehr interessant hier, diese Passage hier. Unterschiedlos aber fühlt sich jede Frau, da das Weib nur durch und durch sexuell ist, dass diese Sexualität sich über den ganzen Körper erstreckt und an einigen Punkten nur dichter ist als an anderen. Aber sie erstreckt sich fortwährend am ganzen Leibe. Und die Frau wird ausnahmslos von jedem Objekt koitiert. Das, was man gewöhnlich als Koitus bezeichnet, ist nur ein Spezialfall von höchster Intensität. Darum ist die Vaterschaft eine armselige Täuschung, denn sie muss immer mit unendlich vielen Dingen und Menschen geteilt werden. Ein Wesen, also die Frau, das von überall und von allen Dingen koitiert wird, kann auch überall und von allen Dingen befruchtet werden. Die Mutter ist empfänglich überhaupt. Gut, was Weininger hier schreibt, ist also, der Penis ist ja gar nicht dieses spezielle, dieses dieses einzige Objekt für die Frau. Nein, sondern die Leerstelle ihrer Vagina deutet ja nur darauf hin, dass sie von jedem beliebigen Objekt genommen werden kann. Ja. Das klingt vulgär, aber wir müssen diesen Gedanken mal zu Ende denken. Ja. Also nichts ist ja so besonders am Penis, sondern im Grunde würde es auch jedes andere Objekt tun, sehen wir ja häufiger in... gut, da bin ich jetzt nicht der Ansprechpartner. Weiblicher Selbstbefriedigung, dass dann natürlich auch andere Objekte, Gurken oder ich weiß nicht was, zum Einsatz kommt. Das scheint diesen Punkt zu bestätigen von Weininger. Und dann schreibt er eben, ja, das Bedürfnis, koitiert zu werden, ist das heftigste Bedürfnis der Frau und ihr ganzes Interesse, ihr vitales Interesse ist, dass möglichst viel von wem immer, wo immer, wann immer koitiert werde. Also immer, immer nur Geschlechtsverkehr. Wie kann der Mann dann Liebe für die Frau empfinden? Wie ist die... warum kann die Frau dann so schön erscheinen für den Mann? Da hat er die einfache Erklärung parat. Der Mann, der projiziert dann nur das Wahre, das in ihm selbst liegt, projiziert er einfach in die Frau hinein. Deshalb ist diese Schönheit immer eine Projektion und diese Liebe immer eine Lüge. Das heißt, die Liebe des Mannes zur Frau ist rein narzisstisch. Er liebt darin nur sein Idealbild. Und er projiziert sein Ideal eines absolut wertvollen Wesens auf ein anderes menschliches Wesen. Und das ist ganz einfach die Erklärung, was Liebe bedeutet für Weininger. In dieser Lesart ist also die Liebe genauso wie der Hass nur so ein leichter Ausweg, den man sich nimmt. Im Hass sagen wir einfach, ja, das Böse, das da in mir wohnt, das kann ja gar nicht zu mir gehören, weil ich bin doch gut. Und deshalb projizieren wir das auf einen anderen und hassen den anderen. Und genauso Weininger dann in der Liebe projiziert der Mann einfach alles Gute und Wahre in ihm auf die Frau und entledigt sich so damit. Also es ist eine einfache Lösung, eine Feigheit, schreibt Žižek. Es ist die Feigheit des Mannes, denn er könnte ja auch wirklich seiner inneren Substanz nachgehen und so spirituell sein und so wahre und vollkommene Taten vollbringen und sich nicht in die niedere Sphäre, in den niederen Sumpf der Sexualität hinablassen, zur Frau. So, warum macht er das dann? Was ist da los mit dem Mann, wenn er doch eigentlich ein so viel höheres Wesen ist? Warum lässt er sich da nieder zur Frau? Naja, das ist natürlich so, sagt Weininger, weil der Mann so die Schuld spürt, dass er die Frau erschaffen hat. Gut, ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist, vielleicht so mit Adam und Eva, dass ja, Adam seine Rippe gab und jetzt schmerzt es Adam eben, was er da angerichtet hat. Warum hat er die Frau erschaffen? So ein Wesen, so sexbesessen, ei. Da fühlt er sich schuldig und sagt, okay, diese Schuld kann ich jetzt nur loswerden, indem ich die Frau liebe. Lesen wir nochmal in den Originaltext von Weininger. Erst indem der Mann seine eigene Sexualität bejaht, indem er das Absolute verneint, sich vom ewigen Leben ab dem Niedrigen zukehrt, erhält das Weib Existenz. Als der Mann sexuell war, da schuf er das Weib. Dass das Weib da ist, heißt also nichts anderes, als dass vom Manne die Geschlechtlichkeit bejaht wurde. Das Weib ist nur das Resultat dieser Bejahung, es ist die Sexualität selber. Deshalb ist dem Weib alles daran gelegen, den Mann sexuell zu erhalten. Mit ihr ist kein anderer Zweck verfolgt, als den Mann schuldig werden zu lassen. Und die Frau wäre tot in dem Augenblick, in dem der Mann seine Sexualität überwunden hätte. Das Weib ist die Schuld des Mannes. Das sind intensive Sätze hier von Weininger. Also, ich glaube, meine Bemerkung vorhin mit Adam und Eva kann man hier ein bisschen präzisieren. Was er meint, ist nicht, dass Eva aus der Rippe von Adam entsteht, sondern dass die Frau in dem Moment erst eine positive Form in der Welt erhält, indem der Mann praktisch über seine Sexualität stolpert oder die Sexualität vielleicht erst entdeckt. Das heißt, der Mann zu höheren Berufen, an irgendeinem Punkt wird er korrumpiert, wird er schwach und sinkt hinab ins Reich des Sexuellen. Und an diesem Punkt entsteht erst die Frau. Und dadurch hat der Mann die Frau erschaffen. Die Frau ist also die Schuld des Mannes. Solange sie da ist, erinnert sie ihn daran, wie er da nur hinabsinken konnte in dieses Reich der einfachen Lüste. Dann zieht Žižek da interessante Konsequenzen aus diesem Text. Naja, es ist also nicht so, dass die Frau der Grund wäre für den Fall des Mannes, für die Korruption des Mannes, sondern sie ist die Konsequenz. Die ursprüngliche Tat ist der Fall des Mannes, dass der Mann schwach wird, dass der Mann doch auch Lust auf Sex bekommt, Lust auf Schweinereien und nicht mehr seine mystische, sein höheres Dasein auslebt und realisiert. Also ist die Frau nur die Konsequenz von dem Fall des Mannes. Und daher muss man auch gar nicht aktiv gegen die Frau kämpfen, weil die Frau existiert in dieser Lesart gar nicht wirklich. Das erinnert dann natürlich schon an den Satz von Lacan, La femme n'existe pas. Also die Frau existiert nicht, genau so hat es der Lacan auch gesagt. Aber dazu kommen wir später. Es würde also für den Mann völlig genügen, wenn er das sexuelle Drängen in ihm selbst überwinden könnte. Dann würde ja die Frau schon verschwinden. Man muss überhaupt nicht der Frau irgendwie böse sein oder gegen sie kämpfen. Nee, aber darin liegt ja eigentlich noch eine viel größere Erniedrigung der Frau, wenn man sie nicht mal so ernst nimmt als positives überhaupt Objekt in der Realität, noch nicht mal Subjekt, sondern überhaupt als daseinendes Objekt in der Realität. Wird sicher nicht ernst genommen von Weininger. Nun gut, der Mann versucht also ständig seine Schuld wieder gut zu machen, ja. Dann sagt er, gut, dann habe ich eben Sex, dann ja, muss ich das halt machen mit der Frau, weil ich will mit dieser Schuld irgendwie, ich will mit der Schuld fertig werden. Ja. Lesen wir weiter im Text. Gut, der Mann hat also sein Begehren kompromittiert. Auch das ein Lacanscher Satz. Sein wahrstes, sein innerstes Begehren war also nur diese spirituelle Natur. Und nun hat es aber korrumpiert. Er hat sein Begehren verraten. Er hat nicht so gehandelt, wie es seinem Begehren zufolge, also wie es dem entspricht, was er innerlich fühlt. Er wollte ja nur in diese spirituelle Welt. Aber nein, er hat nicht so gehandelt. Er hat sein wahres Begehren kompromittiert und sich damit als ethisches Subjekt verraten, indem er der Sexualität einen Platz einräumte. Die Frau ist natürlich völlig dem Phallus unterworfen, schreibt Weininger. Der Phallus ist ihr Schicksal, er ist das, wovon es für sie kein Entrinnen gibt. Darum scheut sie sich so davor, den Mann nackt zu sehen und gibt ihm nie ein Bedürfnis danach zu erkennen, weil sie fühlt, dass sie in demselben Augenblick verloren wäre. Der Phallus ist das, was die Frauen absolut und endgültig unfrei macht. Das Weib ist unfrei. Es wird schließlich immer bezwungen durch das Bedürfnis vom Manne in eigener Person wie in der aller anderen vergewaltigt zu werden. Es steht unter dem Bann, die Frau steht unter dem Bann des Phallus und verfällt unrettbar seinem Verhängnis. Das heißt, wir können schlussfolgern, na gut, aber manche Frauen unterdrücken ja vielleicht auch ihre Sexualität, aber damit unterdrücken sie die Wahrheit in sich. Ja? Sie laufen nur davon vor dem, was ihre innere Wahrheit ist. Und das äußert sich dann in hysterischen Symptomen. Ja? Die Frau versucht halt, die männlichen Werte irgendwie nachzuahmen, versucht auch geistreich zu sein, sich Bildung anzueignen, irgendwie mitzureden. Aber all das geschieht eigentlich nur aus dem Trieb, aus dem Antrieb heraus, den Mann irgendwie zu beeindrucken, also wieder aus einem sexuellen Grund, weil das eben das Einzige ist, was die Frau denken kann, Weininger zufolge. Die Autonomie der Frau ist vorgetäuscht, sie ist eine Imitation, die Frau kann nie autonom sein. Wenn die Frau die Wahrheit spricht, dann macht sie es nicht aus Wahrheitsliebe, sondern um den Mann zu beeindrucken, um ihn in einer etwas verfeinerten Art zu verführen. Gut, Weininger treibt es dann natürlich auf die Spitze mit dem Satz, darum lügt die Frau stets, auch wenn sie objektiv die Wahrheit spricht. Also die Frau kann eigentlich nur lügen, weil selbst wenn sie die Wahrheit sagt, muss man überlegen, was ist der Grund, dass sie das sagt. Der Grund ist ja wieder nur dieses sexuelle Verlangen und den Mann zu beeindrucken. Das sind düstere Sätze über die Natur der Frau. Aber in den nächsten Kapiteln verbindet Žižek das dann mit den Erkenntnissen von Lacan. Was auch sehr interessant ist. Aber was mir jetzt noch wichtiger wäre, na, da gibt es viele interessante Sachen, wir müssen diesen Text nochmal genau durchgehen. Jedenfalls gibt es da so eine Verbindung dann im nächsten, einem anschließenden Part. Ich weiß gar nicht, wo. Ach so. Ja, ich bin da etwas durcheinander. Ja, okay, wir sind hier schon in dem Essay über David Lynch und seine Filme. Da geht es darum, klar, Žižek schreibt immer viel über Filme, weil er ja auch sagt, er wollte selbst Regisseur werden. Und in diesem Kapitel schreibt er dann über die Filme von David Lynch, einem Kultregisseur, von dem ich aber auch noch gar nicht viel gesehen habe. Aber Blue Velvet fand ich ganz gut, ganz interessant, ein Film aus den 80ern. Darin kommen Sadomaso-Spiele vor. Ja. Was man daran ablesen kann, sagt Žižek an diesem Film, ist, dass für Lynch in seinen Filmen die Frau immer im Mittelpunkt steht, als die Depression der Frau. Der Mann kommt so auf die Frau zu in Lynchs Universum und gibt ihr irgendwie einen Anstoß. Er muss sie irgendwie berühren oder ihr einen Elektroschock versetzen. Irgendeinen Anstoß, um sie aus dieser Lethargie zu reißen. Und Žižek interpretiert das so, es ist genau die Umkehr von Weiningers Dogma, dass der Mann das ursprüngliche Subjekt ist und die Frau dem nur nachgeordnet. Nein, es ist die Frau, die durch ihre Depression die Nacht der Welt sozusagen darstellt, den völligen Rückzug in sich selbst. Nacht der Welt, übrigens ein Begriff, den Hegel geprägt hat, der Philosoph, der sagt, ja, nur in der absoluten Negativität, in dieser absoluten Nacht und Dunkelheit, in der man sich so depressiv in sich zurückzieht und sagt, nein, ich will gar nichts mehr wissen von der Welt da draußen, das interessiert mich nicht, ich bin so deprimiert, ich bin so traurig, ich will mich nur noch mit mir selbst beschäftigen und will auch gar nicht mehr rauskommen aus dieser Lethargie, ich will einfach nur darin verharren. Das identifiziert Hegel eigentlich als den Urgrund alles Erkennens, alles Wissens. Also es braucht immer diesen Rückzug in sich selbst natürlich, um die Welt zu erkennen. So, das ist die ursprüngliche Tatsache. Die ursprüngliche Tatsache dieser Welt, in der wir leben, ist die Depression der Frau. Zumindest laut Žižek, was man in Lynchs Filmen ablesen kann. Die Frau ist immer gefangen in ihrer Lethargie. Aber warum, woher rührt diese Lethargie? Naja, sagt Žižek, das kann man gar nicht so genau bestimmen. Alles an dieser Depression, an der Lethargie ist Wirkung. Also wir können nicht sagen, diese Lethargie entsteht aus sich selbst nie, sondern es ist schon eine Reaktion auf das, auf die Welt, auf den Zustand der Welt oder auf das, was die Männer ihr antun. Alles außer der Form selbst der Lethargie. Also diese Depression, die ist einfach da. Die hat einfach diese Form, die ist einfach in der Welt, die ist einfach nicht rauszubringen. Und diese Form, dieses Dasein der Depression hat keine, ist keine Wirkung in dem Sinne. Aber jede andere, jedes spezifische Merkmal daran, an der Depression oder an der Frau, die so depressiv ist, kann man schon als Wirkung interpretieren auf irgendwas, was ihr nicht passt, irgendwas, worin sie unterdrückt wird, oder nein, so kann man das nicht sagen, irgendwas, nein, das müssen wir nochmal genau behandeln, die Frage der Wirkung, jedenfalls schreibt Zizek, alles ist Wirkung, außer die Form der Depression. Und darum ist diese Form der Urgrund alles Seins, das ist der Ursprung. Und der Mann ist dem dann nur so nachgeordnet und ist dazu da, die Frau aus ihrem Koma zu erwecken, ihr irgendwie einen Anstoß zu geben, durch ein paar lustige Worte vielleicht oder irgendwas, das er sagt, irgendwas, womit er sie schockiert, und sie da rauszureißen wieder aus dieser Lethargie und sie wieder einzufügen in die Ordnung des Seins. Also die Frau ist da irgendwie rausgerissen, sie ist dezentriert, sie hat sich selbst verloren. Der Mann muss alles unternehmen, um sie wieder reinzubekommen in diese positive Seinsordnung und sie wieder einzufügen und ihrem Sein wieder eine Bedeutung zu verleihen. Das jedenfalls fand ich eine sehr beeindruckende Analyse hier mit Querbezug zu David Lynchs Film. Ich denke, wir können vielleicht noch ein paar Beispiele nähern, die er hier beschreibt. Das eine Beispiel war so in irgendeinem Film von Lynch, dass der Mann die Frau so drangsaliert und sagte, er setzt sie richtig unter Druck, kommt ihr richtig nahe und schreit sie immer wieder an, sag mir einfach die Worte, fick mich. Also der Mann verlangt von der Frau, dass sie sagt, fick mich. Und sie weigert sich einfach, der Mann drängt immer weiter, wird immer lauter, bis sie schließlich kaum hörbar die Worte äußert, fick mich. Und in dem Moment sagt der Mann, nein, danke, vielen Dank. Heute habe ich keine Lust dazu, aber ein anderes Mal würde ich es gerne tun. Was können wir also aus dieser Szene lernen? Dem Mann ging es gar nicht darum, sie wirklich, wirklich mit ihr Sex zu haben. Er wollte sie einfach nur in dem Sinne unterwerfen, als er ihr diesen Satz entlockt, dass sie ihn will. Was war also der Grund für das Tun des Mannes? War es nicht auch so, dass er die Frau einfach aus ihrer Depression reißen wollte, sie wieder einfügen wollte in die Ordnung des Seins? Ist es nicht so, dass er in dem Moment einfach eine Frau wahrnimmt, die völlig in sich gekehrt, völlig still ist und der einfach nur diesen Satz entlocken will, um sie wieder einzufügen, um zu sagen, okay, alles ist wieder normal, die Frau hat wieder ihr sexuelles Verlangen auch gefunden und sagt, äußert ihr die Worte, fickt mich. Und dann, als sie das getan hat, kann sich der Mann ja abwenden und kann sagen, okay, ja, darum ging es mir aber gar nicht, aber es ist schön, dass du diese Worte ausgesprochen hast, und damit hat er sie wieder eingefügt in die symbolische Ordnung, wie es bei Lacan heißt. Ja, ich blättere hier so ein bisschen durch. Ich denke, es wäre auch ganz gut, sich da ein bisschen vorzubereiten bei so einem Podcast, aber ich hatte da jetzt keine wirkliche Zeit oder Lust dazu. Interessante Szene aus einem anderen Film ist die Klage eines unglücklichen Millionärs, der sagt, ach, könnte ich doch eine Frau finden, die mich nur meiner Millionen wegen liebt und nicht wegen mir selbst. Und da schreibt Zizek, das ist eigentlich paradox, also diese Aussage sollte eigentlich von einer Frau stammen. Warum? Die Frau will für das geliebt werden, was sie nicht ist. Also der Mann sagt hier, ja, alle lieben mich nur für mein innerstes Selbst, für das, was ich wirklich bin, aber ich will doch, eigentlich will ich lieber für meine Millionen geliebt werden, weil ist es nicht viel einfacher, ich als Millionär, wenn ich für die Millionen geliebt werde, dann weiß ich ja genau, wofür der andere mich liebt, dann kann ich das besser einordnen und muss auch nicht so viel Angst haben, ist diese Liebe irgendwann weg, ja, wenn er mich wegen meinem innersten Wesen liebt, okay, dann weiß ich nicht genau, ja, was ist das überhaupt, kann ich es überhaupt selbst definieren, was mich so ausmacht. Und irgendwann sagt mir der andere vielleicht einfach, ja, du hast was verloren, was dich da ausgemacht hat. Aber die Millionen, die weiß ich ja immer, die sind da. Und gut, wenn sie halt mal weg sind, dann wird es auch kein Schock sein zu erfahren, dass der Frau mich dann nicht mehr liebt, die mich nur wegen der Millionen geliebt hat. So, jetzt sagt Žižek aber, nee, dieser Satz muss von einer Frau stammen, denn der Mann ist ja so gestrickt, dass er immer denkt, ah, ich will aber für genau das geliebt werden, was ich wirklich darstelle. Also nicht wegen meinen Millionen. Es gibt ja diesen Stereotyp des Ritters oder des Prinzen im Mittelalter, der sich der Frau nur so als Knecht nährt. Oder jedenfalls ein wohlhabender Mann nährt sich als Knecht. Ich finde dieses Wort so witzig. Knecht, ja. Nährt sich als einfacher Knecht der Frau. Warum? Ja, ganz klar, weil er denkt, okay, wenn die Frau mich jetzt sehen würde mit meinen ganzen Titeln und Statussymbolen, dann liebt sie mich vielleicht nur um dessen Willen, um die Statussymbole und um meine Macht. Aber ich will ja, dass sie mich wirklich wegen mir selbst liebt, egal was das ist, ich weiß nicht, was es ist, aber deshalb verkleide ich mich lieber als Knecht, gehe dahin und stelle mich so der Frau vor. Und wenn ich sie so überzeugen kann, dann liebt sie mich wirklich wegen mir selbst und nicht wegen der Statussymbole. Und dann kann ich auch wieder die Verkleidung ablegen und kann mein Reichtum oder meine Macht oder was auch immer zeigen. Und sie wird mich immer noch lieben. Das ist die männliche Variante der Liebe. Ich will dafür geliebt werden, was ich bin, was ich als mein innerstes Selbst fühle. Und die Frau ist da eben umgedreht. Warum ist das so mit der Frau? Lesen wir hier mal nach. Da schreibt Žižek, also, dass die Frau nicht für das, was sie ist, geliebt werden will. Ist das vielleicht die Bestätigung, dass die Frau mehr Subjekt ist als der Mann? Ein Mann glaubt starrsinnig daran, dass es tief in seinem Innern jenseits seines symbolischen Titels irgendeinen substanziellen Inhalt gibt, irgendeinen versteckten Schatz, dessen er wert ist, geliebt zu werden, während die Frau weiß, dass es nichts jenseits der Maske ist, dass es da nichts gibt. Ihre Strategie ist es gerade, dieses Nichts ihrer Freiheit vor dem Zugriff der besitzergreifenden Liebe des Mannes zu bewahren. So, die Frau, die weiß, okay, ich setze da eine Maske auf, ich mache mich schön, ich schminke mich, dies und das. Das ist ja nur die äußere Maske, aber auch innere Maske. Natürlich, wir haben alle Masken auf, auch vor Corona schon. Haben wir alle so eine Maske unserer sozialen Rolle auf. Der Unterschied zwischen Mann und Frau ist nur, die Frau weiß es. Ja? Sie ist sich dessen vollkommen bewusst. Sie weiß, ja, ich spiele diese Maske und ich mache das alles und ich gebe mich so als Frau, als das, führe halt all das aus, was man so erwartet, was als weiblich gilt. Aber was steckt dahinter? Was ist tief in meinem Inneren? Da sagt die Frau, nein, natürlich ist da nichts und genau dieses Nichts will ich beschützen vor dem Zugriff des Mannes, weil der Mann ist so besitzergreifend in der Liebe, der will immer vordringen zu meinem wahren Kern. Der will mich völlig durchdringen und völlig durchschauen und wissen, was ist da, was dich wirklich ausmacht. Aber die Frau will ja gar nicht für das geliebt werden, was sie wirklich ausmacht. Nein, sondern ihr reicht es zu sagen, okay, diese Maske ist schön, ich erfreue mich da am Spiel, nur diese Maske aufzuziehen und nur diese Weiblichkeit ja so darzustellen, wie ich es halt darstellen kann, das ist dann trotzdem die Wahrheit dieser Weiblichkeit. Das ist keine Täuschung. Žižek schreibt auch, die Frau bietet die Maske als Maske an. Deshalb keine Täuschung, nee, sondern ist ja klar, dass Weiblichkeit auch auf so gewissen ja, Verhaltensweisen beruht, so eine gewisse, wie soll man das sagen, Sensibilität, so eine ja, Zurückhaltung, ich weiß nicht, Grazilität, ja. Aber all das ist ja für ihn erkennbar, ist eine Maske, was auch ich als Mann theoretisch machen könnte, mich so verhalten könnte. Genau. Also sie bietet die Maske als Maske an. Sie sagt dem Mann, okay, du kannst das hier haben, ja, ich spiele dir hier die Weiblichkeit vor, aber es ist halt nur die Maske, ja. Und ich will nicht, dass du mich für irgendwas liebst, was da unter der Maske ist, sondern ich will, dass du die Maske liebst. Das ist der Unterschied zwischen Mann und Frau. Ja, aber jetzt bin ich wirklich verwirrt und jetzt bin ich am Ende dieses Kapitels und dann fängt David Lynch an, das David Lynch Kapitel. Aber wie gesagt, wir müssen sowieso nochmal hier zurückkommen auf das alles. Ja, Weininger, jetzt kommt das Weininger Kapitel, dann das David Lynch Kapitel. Okay, ja, das ist so interessant, überhaupt Weininger, da steckt noch viel mehr drin, David Lynch auch und das sind ja nur zwei Kapitel aus diesem Buch. Ja, gut, hier im Schluss dieses Kapitels über Weininger trägt Žižek eben nochmal das vor, wie er meinte, dass er da den Grund für Weiningers Selbstmord ausgemacht hat. Seine Alternative war einfach Wissen oder Tod. Der einzig mögliche Ausweg vor dem Wissen zu fliehen war der Selbstmord. Aber, sagt Žižek, das zeugt eben auch vor der Authentizität. Also Weininger meinte wirklich, was er dachte. Und er meinte wirklich, was er schrieb. Nur er meinte es so sehr, dass er nicht bereit war, das zu Ende zu denken, weil ihn das wieder weggeführt hätte von dieser Meinung über die Frau als dem Mann untergeordnet. Das war nicht bereit, zu Ende zu denken. Deshalb der Selbstmord mit 24 Jahren. Ja gut, das Ganze mit Lacan zu verbinden ist nicht einfach. Da geht es immer darum, das Phallische genießen und nicht Phallische genießen. Also der Phallus, der Penis. Puh, das ist ganz schön kompliziert, was der Lacan da ausgeklügelt hat mit seinen Formen der Sexualisierung oder wie auch immer, Sexuierung, habe ich auch schon gelesen. Geht es jedenfalls darum zu sagen, ja okay, der Mann, der ist immer auf den Phallus angewiesen, der kennt kein anderes Genießen als das Phallische. Die Frau, ja gut, die könnte vielleicht eine Ausnahme kennen, ein Genießen, das nicht vom Phallus abhängig ist. Also Genießen, gut, da ist vielleicht immer das sexuelle Genießen gemeint, aber es ist alles in der Psychoanalyse alles mit allem verbunden. Klar, Genießen, sexueller Genuss als die höchste Form des Genießens. Und darüber hat Weininger ja gesagt, ja, die Frau ist da völlige Sklavin des Phallus. Also sie wird von jedem Objekt koitiert. Sie ist so sexversessen. Für sie gibt es überhaupt keine Ausnahme, überhaupt keine Möglichkeit, dem Phallus zu entkommen. Dagegen ist das letztendliche Ergebnis, sagt Žižek, wenn man das alles zu Ende denkt, genau die Umkehrung davon. Der Mann kann dem Phallus nicht entkommen, aber die Frau hat vielleicht Zugang zu einem Bereich jenseits des Phallus. Warum? Durch die Inkonsistenz ihres Begehrens, dadurch, dass ihr Begehren nicht genau festgelegt, nicht total ist, es ist nicht abgeschlossen. Aber das wird zu kompliziert, das sind Dinge, Sätze, die ich auch noch nicht völlig verstanden habe. Naja, das mit der Maske jedenfalls finde ich schon sehr faszinierend, dass man das Geheimnis der Weiblichkeit einfach so interpretieren kann, ja? Das Geheimnis der Weiblichkeit ist einfach nur dieses Phantasma des Mannes, ja? Es gibt überhaupt kein Geheimnis außerhalb des männlichen Kopfs, sondern für die Frau ist immer schon völlig klar, dass da nicht dieses Geheimnis der Weiblichkeit ist, sondern dass einfach nichts dahinter ist, hinter der Maske, und dass ich gerade deshalb die Maske beschützen will. Der Mann sagt dagegen, ja, er hat gewisse Ideale oder seine Umwelt erwartet irgendwas von ihm, zum Beispiel ein starker Macho-Typ zu sein und so weiter. Und dann ist er vielleicht tatsächlich schwach, selbst unsicher, ja. Dann wird aber das Macho-Image als Ideal-Ich erfahren, das er sein möchte. Und dafür will er dann halt geliebt werden. Das Geheimnis hinter dem Macho-Image ist dann also die schwache, verletzliche Person. Und bei der Frau ist es eben anders. Sie versucht gar nicht erst, irgendeinem Ideal gerecht zu werden. Der Mann versucht, seinem Bild gerecht zu werden, die Frau nicht. Aber ich glaube, damit habe ich für heute schon relativ viel gesagt. Wir müssen dieses Kapitel, dieses Buch und alle anderen 70 Bücher von Žižek auch nochmal durchgehen. Das wird harte Arbeit, aber ich sage euch, liebe Leute, wenn ihr nun die Ohren offen haltet, dann will ich dafür sorgen, dass es da ein nicht fallisches Genießen in euren Ohren gibt. Also sozusagen, ja, ich weiß nicht, was es da für Bezeichnungen für das Ohr gibt. Ich kenne Phallus, kommt aus dem Lateinischen. Ein aurikulares Genießen sollte eventuell möglich sein, aber wir müssen dann natürlich noch diskutieren, inwieweit man das auf das sexuelle Genießen reduzieren kann. Ja. Das sind schwerwiegende Fragen und die werden nicht einfach verschwinden, auch wenn man nicht podcastet. Deshalb sage ich euch, ich spüre die Verantwortung zu podcasten, ich spüre die Verantwortung zu reden. Und ein bisschen zum Mansplaining, ja. Denn das sehe ich einfach auch als einen ganz guten Weg hier zu Mansplainen. Zu sagen, ja, ich als Mann, ich weiß genau Bescheid. ja, damit aber auch will ich den Podcast dann aber auch langsam ausklingen lassen. Und ja, kann nur sagen, das ist ja schwierig bei so vielen Texten. Schwierig, da wirklich den perfekten Podcast zu finden. Aber ich denke, mit ein bisschen mehr Vorbereitung, vielleicht nächstes Mal, vielleicht lege ich mir da schon mal so ein Word-Dokument an, wo ich dann wirklich ein paar Stichpunkte runterrattern kann. Ja, das ist eine Idee. Viele Ideen für den Podcast. Wichtig ist doch erstmal nur, dass es weitergeht. Der Kreis des Lebens dreht sich weiter. Naja, alles geht weiter, alles ist im Fluss und nichts ist zu Ende. Bis bald und liebe Grüße an alle, die das hören. Tschüss!